redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Normalerweise, wenn wir über Auslande reden, begrüßt du mich gerne mal. Also letztes Mal Frankreich hast du Bonjour gesagt. Das heißt, du weißt nicht, was auf Russisch Guten Tag heißt.
Keine Ahnung.
Oder kannst es nicht aussprechen.
Keine Ahnung.
Thema heute. Katharina die Große.
Ja. Ich habe ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wir haben so eine kleine Serie bedeutende Herrscherinnen und dazu passen jetzt, es sind zwei hintereinander. Das hatte irgendwas mit anderen interessanten Konstellationen zu tun. War jedenfalls keine Absicht. Und Katharina die Große ist eine russische Zarin gewesen, die 1729 geboren wurde und wirklich eine Karriere gemacht hat, zu der man wirklich nur staunend hochschauen kann. Sie gehört zu den Kindern, die schon reich und wirklich überreich und einflussreich geboren wurden.
Ja, sie Leistungsträger.
Ich will mal vorsichtig damit umgehen, jedenfalls. Es war ja damals so üblich, dass also Eltern sich in den Adelshäusern umschauten, um einen entsprechenden Ehepartner für ihre Kinder zu finden. Und das haben sie meistens nicht nach den Wünschen der Kinder gemacht, sondern nach ihren eigenen Wünschen. Also was kann man sozusagen am besten mit dem Ehegatten erreichen? Also irgendwie Länderzuwachs oder politischen Einfluss oder in ein Königshaus einheiraten und so weiter und so weiter. Und das ist bei Katharina eben insofern auch der Fall. Einfach mal so zum Genießen. Ihr Vater war Fürst Christian von Anhalt-Zerbst und er war ein preußischer General, also deutsch. Ihre Mutter war die jüngere Schwester des schwedischen Königs Adolf Friedrich. So, das heißt, sie war sowohl in Preußen als auch in Schweden ganz oben angesiedelt. Sie war eine bedeutende Person und sie verbrachte, um das auch nochmal zu sagen, ihre Kindheit und Jugend vor allem in Stettin.
Oh, meine Mutter geboren in Stettin.
Oh, da ist mein Vater aufgewachsen. Also ich habe auch gedacht, Stettin, das ist ja komisch. Das liegt natürlich heute in Pommern, in der Woiwodschaft Westpommern. Mhm. Es liegt in Polen, nicht in Pommern. Entschuldigung.
Schade, ich dachte, du merkst es nicht.
Nein, es liegt in Polen, um es nochmal zu wiederholen, in der Woiwodschaft Westpommern. Und sie wächst dort auf und in der Zeit, in der sie aufwächst, also sagen wir mal bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, zieht über Deutschland das, was wir später die Aufklärung nennen. Also die Frage sozusagen, wie soll das Leben organisiert werden? Welchen Stellenwert hat der Mensch? Wie kann er selbst sich sozusagen weiterbilden, um aus seiner misslichen Lage herauszukommen, die er vielleicht zu bemängeln hat? Und mit diesen Fragen beschäftigt sich Katharina auch. Sie liest sehr viele Philosophen und Denker ihrer Zeit und sie macht das, weil sie sich auf eine eigene Regentschaft vorbereitet. Und damit, und das ist sozusagen die logische Folgerung davon, entfernt sie sich von ihrem Mann Peter dem Dritten. Den hat sie geheiratet, der stammt aus dem Hause Romanow. Er war der Erste aus dem Hause Romanow. Der Letzte wird 1917 ermordet in der Russischen Revolution. Und gleichzeitig war er ihr Cousin zweiten Grades. Da wollen wir jetzt mal drüber wegsehen. Das ist einfach auch damals üblich gewesen oder jedenfalls nicht unüblich.
Nicht ohne Grund haben Adlige komische Kinne.
Ne? Manche sehen wirklich derartig verrückt und irre aus. Ich empfehle jedem mal im Netz zu gucken, was dabei rauskommt durch diese ewige Heiraterei innerhalb der eigenen Familie. Karl der Zweite, König von Spanien, geboren 1661, gestorben am 1. November 1700.
Habsburg.
Ein Bild, ja, erläutert vieles. Er starb kinderlos, zum Glück. Und damit
ist die Habsburger Monarchie gewesen.
Damit löste er den spanischen Erbfolgekrieg, der 11 Jahre dauerte.
Okay. Ob die früher so Witze gemacht haben, wenn die ihren König gesehen haben?
Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls, wir kommen zurück zu Katharina, die also
1701. Es gibt übrigens, ich sage kurz hinterhergeschoben noch, es gibt dafür tatsächlich einen Begriff, die Habsburger Lippe, glaube ich, heißt das Ding, ne?
Ja, das ist tatsächlich. Es gibt so Inzuchtmerkmale, genau, die immer wiederkehren und das gehört wohl dazu. Also, die Ehe wird.
Fehlstellung der Klasse 3, Entschuldigung, ich komme da jetzt gerade nicht drüber. Das ist, ja, naja, nicht ohne Grund.
Jetzt habe ich dem was erzählt. Also, die Ehe von Katharina verlief unglücklich. Das glaubt man gar nicht, aber sie war ja auch arrangiert und das Paar lebte sich natürlich auseinander. Manche sagen, die sind gar nie richtig zusammengekommen, aber bei einer arrangierten Ehe war das auch kein Problem. Und Katharina hatte von vornherein die Vorstellung, ihren Ehemann zu beerben. So, und jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken, wie kam es dazu und wie konnte sie das sozusagen machen? Und da ist ganz wichtig ihre Schwiegermutter. Ihre Schwiegermutter war Zarin Elisabeth. Mhm. Und Elisabeth war eine erklärte Preußen-Gegnerin. Und auf dem Schlachtfeld während des Siebenjährigen Krieges, manche sagen, das war der Erste Weltkrieg, weil der an vielen Stellen dieser Welt ausgetragen wurde, stand sie auf Seiten der Gegner Preußens, die mit Österreich um Schlesien kämpfen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber einfach mal so lassen. Viele von uns haben in der Schule gehört und das Bild dazu gesehen, dass Friedrich der Große, preußischer König, Friedrich der Zweite, eine Schlacht verloren hat, und zwar bei Kunersdorf. Und diese Schlacht gegen Russland und Österreich war so furchtbar, die Niederlage, dass er im Grunde genommen sich selbst umbringen wollte, beziehungsweise seinen Generälen und seinen Ministern geschrieben hat, er würde also auf keinen Fall weiter regieren können, weil diese Niederlage sei so schlimm und das ganze Heer sei aufgerieben und er wüsste jetzt überhaupt nicht mehr, was er machen solle. Preußen sei verloren.
Ui.
Ja, weil Elisabeth natürlich die Gunst der Stunde sozusagen nutzen wollte und dieses Preußen, das kurz vor dem Kollaps stand nach der Niederlage von Kunersdorf, sozusagen, ich sag jetzt mal, einfach annektieren wollte oder erobern wollte. Das aber passierte nicht, weil Elisabeth eben 1762 völlig überraschend verstarb und Nachfolger wurde ihr Sohn Peter III., nämlich Katharinas Ehemann. So, und jetzt kommt die Rettung Preußens so als nebenbei. Zar Peter war ein großer Bewunderer von Friedrich, dem Großen. Und der Zar Peter stellt den Krieg gegen Preußen ein. Preußen war gerettet. Ja, hätten die den Krieg weitergeführt, wäre Preußen vermutlich diesen Zwei-Fronten-Krieg gegen Österreich und Russland irgendwann erlegen gewesen. Und dann wäre Preußen aufgeteilt worden oder auf jeden Fall stark verkleinert worden.
So, hätte es vermutlich kein deutsches Reich gegeben, oder?
Ja, also das ist ja die Geschichtsschreibung mit was wäre wenn. Mhm. Das ist ja mein Lieblingssteckenpferd. Also stell mir vor, es hätte Jesus nicht gegeben, ja, wenn es ihn dann gegeben hat. Oder stell dir mal vor, wir hätten den Krieg gewonnen.
Ja, da gibt's ja auch Romane drüber. Also ja.
Ja, und Vaterland, Gedichte von Erich Kästner. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, das war nichts nach dem Ersten Weltkrieg. Insofern ist Geschichte auch immer abhängig von Einzelereignissen. Und da gibt es ja die Vorstellung, dass man sagt, wir müssen Geschichte von Ereignissen und Personen betrachten, weil ohne die macht das alles keinen Sinn. Und die anderen sagen, nein, wir müssen Geschichte von Strukturen her betrachten, weil die sind sozusagen die Grundlage für Ereignisse und Personen. Das kann man jetzt tatsächlich sehen, wie man möchte. Ich finde immer beides ganz wichtig, aber in diesem Falle muss man wirklich sagen, also während all das passiert, also Preußen wird dann gerettet und wir machen jetzt keine kontrafaktische Geschichtsschreibung, sondern Preußen ist gerettet.
Hurra.
Und es gibt auch ein deutsches Reich, das im Grunde genommen ein preußisches Reich mit deutscher Beteiligung war. Mhm. Während all das also passiert, ist im Hintergrund Katharina damit beschäftigt, ihren Mann zu stürzen. Oh. So, aber das war das Problem, das sie hatte, war, dass Peter im Volke sehr beliebt war. Unter anderem, weil er versprochen hat, die Leibeigenschaft der Bauern aufzulösen.
Okay, und, das
hat aber noch ein paar Jahrhunderte gedauert. Oh, also nicht ein paar Jahrhunderte, aber mehr als 100 Jahre, weil die Russen sind tatsächlich völlig rückständig gewesen, was das angeht. In Europa war das schon längst erledigt, aber in Russland eben noch nicht. Also er war sehr beliebt beim Volk. Mhm. Und der Sturz, der dann durchgeführt wurde, war im Grunde nur ein Komplott der Familie und nicht des Volkes. Und hinter diesem Komplott der Familie stand Katharina, die im Juli 1762, also kurz nachdem Elisabeth, ihre Schwiegermutter, gestorben war, Peter stürzte, und zwar tödlich. Man weiß allerdings nicht ganz genau, wie er ums Leben gekommen ist. Also ob er gemeuchelt wurde oder ob man ihm Gift gegeben hat, was weiß ich jedenfalls. Und man sagt dann immer, er starb unter ungeklärten Umständen und Katharina trat seine Nachfolge an. So, jetzt hast du im Kopf, wo sie herkommt, welchen Hintergrund sie hat und nun ist sie russische Zarin. Mhm. Und sie hat vorher Aufklärung gelernt, das heißt, sie ist die erste bedeutende russische Zarin des aufgeklärten Absolutismus. Und das ist tatsächlich ein Schritt gewesen, der wichtig war und der für Europa auch wichtig war. Das heißt, sie konsolidierte den Staat, sie war eine Förderin des sogenannten Allgemeinwohls und sie stärkte Kunst und Kultur, mhm, und sie investierte in Bildung und Wissenschaft. Damit schaffst du langfristig einen Schub. Das geht nicht sofort, also das wissen wir ja alle. Wenn du jetzt die Schulen mit Computern endlich ausstattest, wird das Ergebnis erst in ein paar Jahren zu sehen, nicht sofort.
Ja.
Aber da wir keine Computer in Schulen haben, wird auch kein Ergebnis da sein.
Genau. Kommen wir wieder kontrafaktisch, aber nicht jetzt.
Ja, ist egal. Wir lassen das. Jedenfalls, also da war sie sozusagen eine aufgeklärte absolutistische Herrscherin, weil nämlich auf der anderen Seite sie natürlich alleine die Herrschaft ausübte. Und natürlich bestimmte sie, heute sagen wir die Richtlinien der Politik, also sie bestimmte, wo es lang geht. Aber sie versuchte eben, das russische Zarenreich an europäische Standards heranzuführen.
Mhm.
Und das ist tatsächlich eine wichtige Frage gewesen, weil dieses Zarenreich Gefahr lief, abgehängt zu werden.
Was heißt Gefahr lief? Ist es ja letztlich auch, oder?
Also ich wollte sagen, also Gefahr lief, und das hat man damals schon gesehen, und das hat dann über die Jahrhunderte gedauert. Und es ist auch noch so gewesen, ich sage jetzt mal einfach willkürlich rausgegriffen, als Stalin nach Lenins Tod Mitte der 20er Jahre in der Sowjetunion das Kommando übernommen hat, hat er auch gesagt, wir sind ein Agrarstaat.
Ja.
Und damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Ja. So, und wie später Stalin auch, hat auch Katharina das eine gemacht und das andere nicht gelassen. Sie hat also einerseits in Bildung etc. investiert, war also eine aufgeklärte Herrscherin. Andererseits aber hat sie auch richtig Machtpolitik betrieben.
Mhm.
Sie hat zwei Kriege gegen das Osmanische Reich geführt, um den Zugang zum Schwarzen Meer zu erkämpfen. Und das ist bis heute so. Sie hat die Krim und das Asowsche Meer für die Russische Föderation heute sozusagen, was da beansprucht wird, gewonnen.
Mhm.
Und das war natürlich damals für heute militärisch und handelspolitisch vor allem extremst wichtig. Dann, man höre und staune, sie annektierte einen Teil der Südukraine.
Ha.
Das hieß, und wie hieß das damals? Glaubt man alles nicht, ne? Neurussland. Wie nennt Putin das heute? Neurussland.
Oh Gott.
Ja? Also damals war es sozusagen eine Eroberung, heute widerrechtlich annektiert und heißt genauso nämlich Neurussland. Aber sie war auch diplomatisch unterwegs, weil sie hatte tatsächlich genau wie heute das Problem Ostsee.
Mhm.
Die Russen müssen einen Zugang zur Ostsee haben, ansonsten wird ihr Handel, der weltweit betrieben wird, schwierig, und natürlich ist es auch militärisch wichtig.
Mhm.
Das hat sie auch so gesehen. Da hat sie 1765 das sogenannte nordische System mitentwickelt, und dieses nordische System war eine Sicherheitsarchitektur um die Ostsee herum. Also das, was wir eigentlich heute machen sollten, hat sie damals auch schon gemacht, weil das Problem war genau das gleiche, wie heute auch. Also die Grundprobleme ändern sich nicht.
Mhm.
Russland braucht über das Asowsche Meer und die Krim den Zugang zum Schwarzen Meer und eben den Zugang zur Ostsee oder irgendwie eine Art Arrangement mit den Ostsee-Anrainerstaaten, mit denen sie immer Stress hatten. Und Stress hatten sie auch mit Polen. Auch das ist bis heute geblieben. Und Katharina hat das sehr...
Kann es sein, dass die Russen immer Stress mit ihren Nachbarn hatten, weil die einfach keine Ruhe gegeben haben?
Ja, die Nachbarn oder Russland?
Russland.
Ja. Du bist so ein bisschen jetzt auf antirussisch. Ich verstehe das schon.
Aber sind die Polen, haben die Polen jemals irgendwie versucht, Russlandgebiet wegzunehmen? Haben die Finnen das versucht?
Russland, die haben es beide versucht. Also Litauen, Polen, Litauen, das war das Großreich.
Okay. Ja.
Das war schon sehr mächtig und hat sich sehr, bis Moskau sind die vorgedrungen, haben dann allerdings das nicht behalten können.
Beiläufiges Geschichtsverständnis, was ich habe, ich erinnere mich nur daran, dass Russland immer expansiv war und die anderen runtergelitten haben.
Also. Ja, das stimmt auch, weil Russland zum Beispiel, und da komme ich jetzt wieder auf Katharina, an den polnischen Teilungen, an den Aufteilungen Polens beteiligt war. Und am Anfang eben mit Katharina, die gesagt hat, wir müssen politischen Einfluss in Polen behalten, um einfach nach Europa so einen Link zu kriegen und einfach auch eine Fläche zu haben, über die wir dann nach Europa kommen. Und deswegen haben pro-russische Gefolgsleute, also die Männchen ohne Uniformabzeichen im Donbass, damals Unruhen in Polen angestiftet wegen angeblich fehlender Religionsfreiheit.
Ah, ja.
Dagegen gründete sich eine antirussische Konföderation in Polen.
Mhm.
Österreich und Frankreich logischerweise mischten damit. Und all das führten dann Preußen und Österreich dazu, dass man aus Sorge vor zu großem Einfluss Russlands in Polen, Ja, weil die beiden, Preußen und Österreich, hatten keinen großen Bock daran, dass die Russen über Polen sozusagen bei ihnen vor der Haustür stehen.
Ja, klar. Ja.
Dann haben die beide geheim verhandelt und dann kam es zur ersten Teilung Polens unter Russland, Österreich und Polen. Und bis 1795 folgten zwei weitere Polen.
Teilung.
Das ist Machtpolitik zulasten Dritter. Ich will nur noch mal einmal sagen, die Katharina hat dann gesagt, als sie gemerkt hat, dass Österreich und Preußen über eine Aufteilung polnischer Gebiete verhandeln, was natürlich, musst du dir mal vorstellen, da setzen sich so zwei Nasen hin und sagen, ach übrigens, heute nehmen wir mal Finnland.
Ja.
Oder irgendwie sowas, ja. Also unvorstellbar, obwohl Putin hat uns ja gezeigt, dass es eben doch nicht so unvorstellbar ist.
Genau,
aber jedenfalls in dem Moment, wo sie merkt, dass Preußen und Österreich sich da an einen Tisch setzen und um deren Macht zu erweitern, sagt sie, nee, das kann ich nicht zulassen, also muss ich mitmachen. Und daraufhin ist sie die dritte Macht, die eben sich an preußischem Gebiet labt und das Ganze noch zwei weitere Male tut, nämlich bis 1795, dann ist Polen ausradiert. Es gibt überhaupt kein Polen mehr, aber eben Millionen Polen. Mhm. Und wer sich heute fragt, warum die Polen sind, wie sie sind, der möge sich daran erinnern, weil von 1795 bis 1919 gab es keinen polnischen Staat, sondern es gab immer nur ein Polen unter der Herrschaft der Russen. Bei Napoleon gab es das Herzogtum Warschau und der Wiener Kongress hat das sogenannte Kongresspolen aufgebaut und erst zwischen 1919 und 1939 gab es ein freies Polen und dann kamen die Deutschen und die Russen haben es besetzt und dann wurde Polen unfreiwilliger Teil des Ostblocks und ist erst seit 1990 wieder frei. Oder wenn du mit Solidarność anfängst, ein bisschen früher schon. Aber im Grunde genommen von 1795 bis 1995 200 Jahre Besetzung mit der Ausnahme 1919 bis 1939. Das ist eine Geschichte, an der Russland großen Anteil hat, an der Österreich großen Anteil und an der Deutschland bzw. Preußen. Wer also sich mit Polen beschäftigt oder sagt, warum, was machen die da, dann muss er das genau wissen. Und insofern ist Katharina wirklich ein Paradebeispiel für eine Machtpolitikerin, die im Inneren den aufgeklärten Absolutismus beherrscht und nach außen Machtpolitik, wie kein anderer Mann es machen konnte, betrieben hat. Und deswegen gilt sie in Russland eben als eine der ganz Großen. Sie ist die Grundsteinlegerin für dieses riesige russische Zarenreich, das ja Putin gerne auch wieder hätte. Und da ist ja, es gibt ja so Bücher, die sagen dann, die kommunistischen Chefs, also Stalin und Khrushchev und so, das waren die roten Zaren. Und das liegt daran, dass sie eben auch im Kreml geherrscht haben, aber wobei die Zaren in St. Petersburg waren, aber ist ja egal. Die Ideologie, die dahinter gesteckt hat, die ist heute immer noch wichtig und wird immer noch gelebt. Russland muss groß und stark sein. Russland braucht diese Größe und diese Stärke, um seine innere Schwäche zu überdecken, weil auch heute ist Russland ein völlig rückständiges Land. Mhm. Ja, es hat die Wirtschaftskraft von Italien.
Und das bei dieser Größe, bei dieser Bevölkerungszahl und bei diesem Reichtum an Bodenschätzen, das macht es ja doppelt schlimm.
Aber mach mal eine Eisenbahnlinie von der Kamtschatka nach Moskau, das geht eben nicht. Das mag es zwar geben, aber die sind immer kaputt. Weil das ist einfach zu groß. Dieses Land ist nicht zu regieren, das ist einfach Quatsch. So, das sind 12 Zeitzonen. Ja, naja, wenn die in Moskau beschließen, die Erde ist eine Scheibe, dann schlafen die in der Kamtschatka.
Ja, aber was heißt es nicht zu regieren? Ich meine, mit genügend Repression, das siehst du ja jetzt in Putins Russland, mit genügend Repression kriegst du das schon in den Griff. Aber es ist halt dysfunktional dann, ne?
Ja, das sind die großen Städte, aber auf dem Land, die wissen gar nicht, dass Krieg ist.
Doch, kommt ja im Fernsehen. Nee, da heißt es nicht Krieg. Ne? Die wissen nur, dass eine militärische Spezialoperation.
Ja, die kriegen das nicht mit, was das bedeutet. Die kriegen auch die Repressionen nicht mit. Ich hab ja Russland auf dem Land besucht. Und das sind Holzhäuser.
Ja.
Das ist ein Plumpsklo irgendwo in der Mitte auf dem Dorfplatz.
Ja, nicht umsonst haben die in der Ukraine Klos geklaut. Also.
Ja. Ne? Ja, und also wir müssen, das Land ist riesig groß und es hat sich ein unglaubliches Arsenal an Langstreckenwaffen angelegt, aber das ist schlimm genug und damit kann man einfach ein Land kaputt machen und vielleicht sogar auch einen Krieg gewinnen, aber das ist.
Zukunft hat das nicht.
Nein, das hat keine Zukunft. Das wird sich gegen sie wenden und ja, ist nur die Frage, wie und wann. Aber um nochmal auf Katharina zum Schluss zurückzukommen, also sie ist tatsächlich so eine Art Vorbild für Machtpolitik und für, ich sag mal, Herrschaft, die jedenfalls, was Außenpolitik angeht, von ein, zwei Beratern abhängig ist, aber ansonsten von ihr selber und die alles daran gesetzt hat, ihr Reich zu vergrößern, koste es, was es wolle und egal zu wessen Lasten.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gern.
Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft im Radio auf Deutschlandfunk Nova am 30. September 2024.
Wer redet, ist nicht tot.